Was für ein Vorrecht. Ihr werdet noch hören, ich war die letzten Wochen wieder bei unterschiedlichen Kindergruppen unterwegs und das werde ich hier oder da auch mal einstreuen, dass ihr auch wisst, was unsere Kinder so hören und machen. Das kann ich nicht verheimlichen und will ich auch gar nicht. Wir gehen auf Weihnachten zu. Die Adventszeit, eine Ankunftszeit und gleichzeitig eigentlich die dunkelste Jahreszeit. Die Tage sind am kürzesten und ich habe immer das Gefühl, nach Mittagessen gehe ich mit dem Hund raus und dann ist es irgendwie schon wieder dunkel. Also es geht total schnell rum. Aber auch im übertragenen Sinne ist es irgendwie, kommt es einem oft dunkel vor. Was an Dingen so passiert um uns rum. Wenn man die Nachrichten anguckt, ist es oft nicht so, dass man sagt, es ist alles gut, sondern man könnte sagen, es sind dunkle Zeiten. Und in all dem Auf und Ab und Chaos kann man sich manchmal fragen, woran kann man sich da orientieren? Ich will euch verraten, jetzt sind nicht die einzigen Jahre, wo man sagt, es sind eigentlich dunkle Zeiten. Es passieren so viele Sachen, es ist so viel Krieg. Das ist nicht so schön. Es gibt total viele Zeiten und ich glaube, jede Zeit hat so ihre eigenen Sachen von, es ist gerade irgendwie dunkel. Es passieren Sachen, die vielleicht nicht so vom Licht geprägt sind. Im Mittelalter war auch so eine Zeit, würde ich mal behaupten. Wir kennen vielleicht aus dem Bilderbuch nur so die Ritter und ihre Sachen, aber auch da, auch die hatten eine Herausforderung, auch das waren dunkle Zeiten. Und es gab einen Beruf, der war im Dunkeln unterwegs sogar. In den Städten damals war es so dunkel, es war definitiv dunkler, als wenn man nachts mit dem Fahrrad durch einen Langenhainer Wald fährt. Ganz sicher. Weil da ist wenigstens noch der Himmel dunkel. Nachts in den Städten im Mittelalter war es so dunkel, da hat nichts mehr geleuchtet. Es haben alle geschlafen und es gab keine Straßenlaternen. Und ein Beruf, eine Person war unterwegs, ein Nachtwächter. Und er war ausgerüstet und hat auf die Stadt aufgepasst. Aber damit er nicht ganz im Dunkeln unterwegs war, hatte er etwas Schönes dabei, eine Laterne. Vielleicht so ähnlich wie diese, wahrscheinlich etwas handlicher. Nach dem Mittelalter, dann im 18., 19. Jahrhundert, hatten die wahrscheinlich hier Öllampen. Das ist praktischer zu tragen, nicht mit Kerze. Wo ist der Nachtwächter? Hier. Ich sehe ihn da auch. Ein Nachtwächter, wie passend. Und er hatte ein Licht dabei, um sich zu orientieren. Aber im Mittelalter, die Nachtwächter waren nicht die ersten, die in der Dunkelheit ein Licht hatten. Was, wo sie sich dran orientieren sollten? Wir lesen davon auch schon in der Bibel. Und davon will ich heute euch was erzählen. Im Alten Testament geht es ja, für die meisten bekannt, ganz viel um das Volk Israel. Und das Volk Israel, das hatte schon vor Generationen versprochen gekriegt, dass sie mal in ein Land ziehen, wo Milch und Honig fließen, in das Land Israel. Die waren aber noch in Ägypten und mussten da irgendwie hinkommen. Und die sind da durch die Wüste durchgewandert und ich sag euch, auch da war es manchmal nachts, naja, ihr wisst Bescheid, aber sie hatten jemand, der sie geführt hat. Das war Gott. Und ich will euch gleich mal einfach einen Abschnitt davon vorlesen. Ich will nur vorher sagen, es ist eigentlich so, dass sie die ganze Zeit von Gott geführt wurden. Von Anfang an, als sie ausgezogen sind nach Ägypten, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie in dem Land waren. Die ganze Zeit war das so. Aber es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der fasst das nochmal so schön zusammen. Und das will ich euch vorlesen. Und ich lese aus 4. Mose, aus Numeri 9, ab Vers 15. Ich lese mal ein ganzes Stück vor. Ich hoffe, ihr könnt mir so lange zuhören, ohne abzuschalten. Ab Vers 15. Als man aber die Wohnung aufrichtete, bedeckte die Wolke die Wohnung, das Zelt des Zeugnisses. Und am Abend erschien sie wie Feuer über der Wohnung bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie und ein Feuerschein bei Nacht. Und wenn sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen danach die Israeliten auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, lagerten sich die Israeliten. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Israeliten auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Während der ganzen Zeit, da die Wolke über der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke lange Zeit über der Wohnung verweilte, erfüllten die Israeliten die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Es kam aber auch vor, dass die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung blieb. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb. Wenn sich dann die Wolke am Morgen erhob, brachen sie auf. Oder es war ein Tag und eine Nacht. Und wenn sich dann die Wolke erhob, brachen sie auf. Oder es waren zwei Tage und ein Monat oder noch längere Zeit. Wenn die Wolke lange über der Wohnung verweilte und über ihr ruhte, lagerten die Israeliten und brachen nicht auf. Wenn sie sich erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie erfüllten die Anweisung des Herrn, wie der Herr es durch Mose befohlen hatte. Es wird relativ oft, relativ viel irgendwie nochmal gesagt. Kurzfassung, es gibt eine Wolkensäule. Ich versuche euch mal zur besseren Anschauung hier, Moment mal. Sie kommt nicht runter. Sie bleibt noch oben. Wir haben nur eine Wolke, die heute oben bleibt. Bei den Israeliten kam die Wolke herunter. Und sie wurden wie durch eine Wolkensäule geleitet. Da war am Tag noch das Licht an. Genau, am Tag. Die Wolke war wie eine Säule und die hat sie geführt und geleitet. Wir lesen in der Bibel an unterschiedlichen Stellen in den ganzen Büchern von Mose, dass immer wieder heißt es, die Wolke des Herrn erhob sich und die Wolke des Herrn war da. Es gibt auch an unterschiedlichen Stellen, wo es heißt, dass da eine Wolke ist. Und ich habe in meiner Vorbereitung ganz viele Stellen angeguckt, wo es heißt, die Wolke kommt und da ist eine Wolke. Und habe überlegt, was hat es denn damit auf sich? Und eine Stelle ist mir herausgestochen, das war aus 1. Könige 8. Da wird eigentlich der Tempel eingeweiht. Also das ist ganz viele Jahre später. Salomo hat den Tempel gebaut, der Tempel wird eingeweiht. Und dann heißt es in 1. Könige 8, Vers 11, dass die Wolke kam und die Priester konnten ihren Dienst nicht tun, weil die Herrlichkeit des Herrn da war. Das heißt, es war nicht nur irgendeine Wolke, sondern die Herrlichkeit des Herrn war da. Mit der Herrlichkeit des Herrn ist einfach Gottes Gegenwart gemeint. Wie gut, wie stark ist es, wenn Gottes Gegenwart da ist. In 2. Mose, da wird auch über diese Wolke berichtet, ich kann dir mal vorlesen. 2. Mose 16, Vers 10, auch da geht es um die Wolke. Da ist es, als Aaron aber zu der ganzen Gemeinde der Israeliten redete, wandten sie sich zur Wüste hin und sie... In der Wolke erschien die Herrlichkeit des Herrn. Auch da heißt es, wo die Wolke ist, ist Gott. Das heißt, Gott schickt nicht einfach nur, da habt ihr eine Wolke, das ist so wie so ein Wegweiser, wie so ein Straßenschild, sondern er selbst ist in der Wüste mit seinem Volk da. Er selbst ist in der Wolke. Er selbst ist da, um sein Volk zu führen. Aber warum dann eine Wolke? Wieso ist Gott nicht einfach so als Person da und führt und leitet sie? Wieso in der Wolke? In 2. Mose 33, Vers 20 lesen wir, dass es nicht möglich ist für uns, Gott von Angesicht zu sehen und noch am Leben zu bleiben. Wer Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, der stirbt, weil Gott heilig ist. Und wir sind aus unserer menschlichen Natur nicht ganz so heilig wie Gott, könnte ich mal sagen. Gott ist heilig und wir sind das eigentlich nicht. Und deshalb können wir nicht Gott sehen. Und deshalb konnte das Volk Israel nicht Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und deshalb hat Gott sich wie mit einer Wolke verhüllt, damit sie ihn nicht sehen, damit sie nicht sterben. Es ist eigentlich Gnade für das Volk Israel, dass Gott sich in dieser Wolke umgeben hat. Aber trotzdem war es Gottes Herz, obwohl er heilig ist, bei seinem Volk zu sein, mit seinem Volk zu sein. Das ist auch ein Teil, was wir an Weihnachten mitfeiern. Jesus, ein anderer Name für ihn, ist Immanuel. In Matthäus 1 wird er als Immanuel verheißen, als Josef diesen Traum hat, wird gesagt, das ist schon verheißen, dass er Immanuel heißt. Immanuel heißt Gott mit uns. Und das drückt dieses Herzensanliegen von Gott aus. Es war mit seinem Volk. Und er will auch mit uns heute sein. Er will uns führen. Er ist mit uns. Und das zeigt an Tag bei den Israeliten, diese Wolkensäule verdeutlicht, Gott ist mit uns. Aber es ist ja wie bei uns nicht immer Tag. Und was war das nachts? Wenn Nacht war in der Wüste, habe ich schon gesagt, dann war es dunkel. Und nachts sieht man keine Wolke. Sondern nachts hat diese Wolke wie geleuchtet. Es heißt nicht wirklich, dass es eine richtige Feuersäule war, sondern es heißt wie eine Feuersäule. Es hat geleuchtet. Dieses Feuer. Ein Feuer. Auch Feuer taucht öfter in der Bibel auf. Und ich habe mir ganz viele Stellen dazu angeguckt und habe festgestellt, Gott wird oft beschrieben, dass Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Auch als sie in der Wüste unterwegs sind, als Mose die 10 Gebote kriegt von Gott, da heißt es in 2. Mose 19, Vers 18, heißt es, dass Gott in einem Feuer auf den Berg Sinai herabkommt. Wie ein verzehrendes Feuer, wie ein loderndes Feuer. Der Berg, der hat gebebt und da stieg Rauch auf, weil Gott im Feuer auf ihn herabkam. Und auch da wird ganz oft in Verbindung gebracht, wo Gottes Feuer ist, da ist die Herrlichkeit des Herrn. Da ist Gottes Gegenwart. Das heißt, auch nachts war Gott selbst in dieser Säule bei seinem Volk. Ich glaube, neben dieser Gegenwart Gottes hat das Feuer noch einen zweiten Aspekt. Dieses Verzehrende verdeutlicht für mich total Gottes Macht. Wie groß Gott ist. Wie heilig Gott ist. So haben die Israeliten tagsüber gesehen, wie groß und wie heilig er ist. Und nachts gesehen, wie groß und wie heilig er ist. Wie genial ist das? Diese Größe und Gottes jeden Tag vor Augen geführt zu bekommen. Ich habe mich schon öfter gefragt, wie groß diese Wolkensäule wohl war, wie hoch die war, dass die gesehen wurde. Und dass sie sich hob und senkte, wenn die unterwegs waren. Wie ist es heute bei uns? Gott hat das Volk Israel damals geführt durch die Wüste, lange Zeit, mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Heute haben wir keine Wolkensäule. Vielleicht, wenn die Wolke runtergekommen wäre, ich wollte symbolisieren mit der Feuersäule, aber normalerweise in meinem Alltag geht keine Feuersäule von mir her und keine Wolkensäule. Wie ist es bei uns? Auch Gott hat sich nicht geändert. Gott ist derselbe. Und er hatte das Herzensanliegen, dass er das Volk Israel führt. Sein Herz war, mit dem Volk zu sein, beim Volk zu sein. Und das ist genauso bei uns heute. Gott will uns führen. Gott will uns leiten. Wie macht er das? Wir wissen, er hat Jesus gesandt auf die Erde als Immanuel, als Gott mit uns. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern als Person. Auch da war Gott unter seinem Volk. Gott war bei den Menschen. Jetzt ist Jesus nicht mehr da als Person. Wie ist es dann heute bei uns? Wie führt Gott uns? Wie leitet Gott uns? Auch heute hat Gott Gemeinschaft mit uns, weil in uns. Die Schäfchen, die kleinste Kindergruppe bei uns im Gottesdienst, die haben sich die letzten Wochen ganz oft darüber unterhalten, ganz viel darüber unterhalten, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben dazu letzte Woche auch ein Lied gesungen, wer da war. Da heißt es, Kopf und Ohren, Nase und die Beine auch auf jeden Fall. Also ganz viele, unser ganzer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns und damit ist auch heute Gott in uns, bei uns, mit uns. Und das ist eigentlich das Allerbeste. Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, dass er sagt, das ist das Beste eigentlich, dass ich gehe. Weil er konnte nur 12 Jünger konnte er quasi betreuen und konnte sie wirklich ganz eng versorgen. 72 oder 70 ein bisschen mehr. Er war nur im Volk Israel. Er war nicht auf der ganzen Welt. Aber der Heilige Geist ist in jedem Einzelnen. In jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Und so ist es für jeden von uns möglich, die Stimme Gottes zu hören. Johannes 10, Vers 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Darüber habe ich mit den Preteens die letzten Wochen ab und zu geredet. Wir können Gottes Stimme hören. Das ist möglich. Das ist manchmal nicht ganz leicht, aber wir können Gottes Stimme hören. Das ist für jeden Christen, für jeden, der an Jesus glaubt, möglich. Das hat aber so Herausforderungen. Und ich sage euch auch, in Israel war das nicht ganz so einfach. Ich habe den Abschnitt einfach so vorgelesen und ich habe ihn vor einigen Wochen beim Bibellesen selber einfach so durchgelesen und dachte mir so, ja schön, die Wolke hebt sich, die Wolke senkt sich, sie gehen halt, sie gehen nicht, sie bleiben, sie wie auch immer. Aber ich glaube, dass es nicht so einfach war für die Israeliten, wie sich das so eben mal in, was sind es, 8 Versen runterliest. Zumindest wenn ich in mein Leben gucke und wenn man so ein bisschen reinguckt, was an Wörtern steht. Ich lese euch mal Vers 19 vor. Da heißt es, und wenn die Wolke jedoch lange Zeit über der Wohnung verweilte, erfüllten die Israeliten die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ein bisschen ungeduldig wird. Ich meine, die Wüste ist jetzt nicht der schönste Ort zum Verweilen. An manchen Ecken vielleicht, aber die hatten ja ein Ziel, die wollten ja ins verheißene Land. Und die waren vielleicht ein bisschen ungeduldig und dachten sich, jo, wann geht's denn hier mal weiter vielleicht? Ich kenne das von mir. Ich habe euch die letzten Wochen irgendwann mal erzählt, von einer Vision ein Netzwerk aufzubauen mit Jugendlichen. Das ist schon lange her, dass ich die Vision hatte. Und als meine Tochter geboren war, habe ich gesagt, Gott, ich hätte gerne, dass du mir einen nächsten Schritt zeigst. Ich meine, dass du mir die Vision gezeigt hast, ist ja schon lange her. Und bis das entsteht, kann ja noch lange hin sein, ist okay. Aber einen nächsten Schritt, Gott, jetzt. Bitte einen nur. Jetzt. Ich kann mal irgendwie so ein bisschen. Und ich habe wie mit den Hufen geschabt und sagte, komm, los geht's jetzt. Und Gott hat gesagt, entspann dich. Erstmal bist du Mama. Und ich denke mir, Gott, das weiß ich schon. Und am ersten Tag fand ich das noch cool, als Gott es gesagt hat, okay, machen wir so. Ich vergesse es. Am zweiten war das auch noch okay. Ich habe den dritten Tag, den vierten Tag abgewartet, die zweite Woche, die dritte Woche. Und dann dachte ich mir so, Gott, ich weiß, dass im Moment Zeit ist, dass ich Mama bin. Aber ich könnte ja schon mal irgendwie anfangen, was so einen kleinen Schritt loszumachen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Volk Israel auch so war. Ja, natürlich lagern wir hier schon, das ist okay. Aber Gott, ein bisschen weit in die Richtung von verheißenem Land ist doch nicht schlecht. Also wenigstens schon mal, dass jemand aufbricht und dass wir schon mal ein bisschen in die Richtung gehen. Wir müssen ja noch nicht reingehen, aber so ein bisschen in die Richtung schon mal los. Ich meine, hier zu lagern ist jetzt nicht so spannend. Könnten wir vielleicht mal so. Ich glaube, dass die ungeduldig waren, wenn die Wolke lange Zeit da waren. Aber sie waren gehorsam. In Vers 20 lesen wir dann ungefähr das Gegenteil. Da heißt es, es kam aber auch vor, dass die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung blieb. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und danach lesen wir, dass sie nur vom Abend bis zum Morgen da war. Ich glaube, dass es anstrengend war für das Volk Israel. Ich kenne das jetzt gerade von mir. Ich habe erzählt, dass ich gesagt habe, Gott, ich würde gerne mal loslegen, irgendwas so visionsmäßig zu starten und wenigstens dafür zu beten mit einer Gruppe. Und dann eines Tages kriege ich einen Anruf von der Becky. Und die Becky hat gesagt, könntest du mal morgen vorbeikommen? Und ich so, ja, kein Problem, mache ich. Das ist nur mein Geburtstag. Ich komme vorbei. Also bin ich an meinem Geburtstag zu Becky gegangen und dachte mir, ja, mal sehen, was das so gibt. Und ich habe an dem Tag gesehen, wie Gott Puzzleteile zusammengefügt hat. Und innerhalb von ein paar Tagen, jetzt inzwischen ein paar Wochen, ist so viel passiert. Wir sind dabei, ein Event zu organisieren, wo ich dachte, Gott, vielleicht könnte ich da einfach 2 Monate mehr für kriegen. Das wäre deutlich entspannter. Können wir mal ein bisschen langsam machen? Ich meine, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg unterwegs, aber vielleicht noch einen Tag länger ausruhen oder mal einen Schritt langsamer machen. Könnten wir das Event nicht im Dezember, sondern vielleicht im Februar machen? Gott, es hat doch Zeit. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist anstrengend. Es ist mühsam, das schnell zu machen, schnell unterwegs zu sein. Und ich habe nur eine Tochter, einen Mann und einen Hund. Die Israeliten, die hatten einen ganzen Haufen Kinder, hatten einen ganzen Haufen mehr Vieh und die mussten alle mit unterwegs sein. Ich glaube, das war anstrengend. Wenn die Wolke schnell weitergezogen ist und die nur nachts gelagert haben und weitergezogen sind und nochmal weiter und weiter. Die waren eigentlich auf Dauerreise. Die waren immer unterwegs. Ich glaube, dass es anstrengend ist. Und was hat das Volk Israel getan? Wir lesen in Vers 21, ganz am Schluss, abschließend einfach nur. Es liest sich total einfach. Und sie brachen auf. Und das heißt es ganz oft, und sie brachen auf, und sie brachen auf. Genau so, wie Gott es gesagt hat, haben sie das gemacht. Sie waren gehorsam. Ich denke, wir haben immer Gründe, nicht das zu tun, was die Wolke anzeigt oder was die leise Stimme in unserem Herzen sagt. Ich habe Gründe zu sagen, Gott, ich warte schon lang genug. Wir kennen das von Abraham. Abraham hat gesagt, ich warte schon lange genug auf den Sohn. Und dann ist Ismael entstanden. Er hat gesagt, ich warte schon lange genug. Gott, es ist schon lange genug her, dass einfach nichts passiert. Ich war jetzt schon so geduldig. Und ich denke, es gibt gute, logische, menschliche Gründe dafür zu sagen, es ist lange genug. Und es gibt gute Gründe zu sagen, Gott, es ist anstrengend. Ich könnte meinen Tag definitiv gut füllen. Ich könnte meine Zeit gut genug füllen, ohne dass ich mich um den Jugendevent kümmere. Ich könnte meinen Tag gut genug füllen, ohne noch was extra zu machen für Gott. Es ist einfach anstrengend. Und ich denke, wir haben gute Gründe zu sagen, nee, machen wir nicht. Wir folgen der Stimme nicht. Aber das sind menschliche Gründe. Und ich habe vorher erzählt, was diese Wolkensäule, was diese Feuersäule eigentlich zeigt. Das ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes eines unglaublich heiligen, unfassbar mächtigen Gott. Und im Vergleich zu Gottes Größe, im Vergleich zu Gottes Heiligkeit, sind unsere Gründe nichts. Ich habe mit den Lions, mit der mittleren Kindergruppe, vor ein paar Wochen darüber geredet, wie groß Gott ist, wie heilig Gott ist. Und das ist Fakt. Und im Vergleich sind wir da dazu, was haben die Kinder gesagt? So klein. Wir sind wie Staub. Und trotzdem hat Gott uns eigentlich nicht wie Staub gemacht, sondern wie Glitzer. Wir sind ganz, ganz klein und trotzdem hat er uns total besonders gemacht. Das hatte ich mit den Kindern. Unsere Argumente dafür, weshalb wir gehen oder nicht, die sind für uns plausibel. Und die sind wahrscheinlich in deinem Leben plausibel. Die sind durchaus menschlich berechtigt. Aber es ist nichts im Vergleich zu Gottes Größe. Ganz oft taucht in diesem Abschnitt das Wort Befehl auf. Befehl des Herrn. Die Hoffnung für alle übersetzt es mit Weisung. Und ich habe überlegt, wie gehen wir mit Gottes Wort um? Was da eigentlich vom Urtext, vom Hebräischen her steht, meint eigentlich so viel wie der Mund Gottes, das Wort Gottes. Das ist erstmal relativ, ich fand es relativ neutral. Das Wort Gottes, das gesprochene Wort Gottes, das ist einfach das, was Gott sagt. Und ich denke, das kennen wir von unseren Herzen, dass wir so die leise Stimme Gottes hören. Manchmal ganz, ganz, ganz sanft und manchmal ein bisschen lauter. Aber eigentlich eine leise Stimme hören. Das ist das Wort Gottes. Wie ist das Wort Gottes für uns? Ist es so ein vielleicht Ratschlag? Eher so ein Ratschlag, Weisung, was man eventuell tun könnte? Oder zählt es für uns, wenn Gott spricht, dann tun wir? Ist es eher so eine Weisung, vielleicht Weisung? Ich verweichliche das noch mehr, als das in der Hoffnung für alles übersetzt wird. Aber dass es so ein eventuell Wort ist, ein Tipp von irgendjemand Fremden, oder es ist, wenn Gott spricht, der heilig ist, der groß ist, dann wollen wir das tun. Und ich hatte die letzten Wochen, habe ich immer wieder überlegt, Gott, was könnte ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit haben? Es ist anstrengend, es ist mühsam. Wie sieht es aus? Und ich habe gemerkt, mein Herz sagt, ich habe wie so ein göttliches Muss da drauf. Nicht, weil ich wirklich muss, sondern so ein göttliches Muss, das Gott sagt. Es ist wie so ein Drängen in mir, dass ich sage, Gott, ich kann gar nicht anders. Ich will das tun, was auf deinem Herzen ist. Ich will das tun, was dein Wort sagt. Wie sind wir unterwegs in dieser Schule des Gehorsams letztendlich? Wenn die Wolke sich erhebt, gehen wir los. Wenn die Wolke bleibt, bleiben wir. Es ist Gottes Herzensanliegen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Es ist Gottes Herzensanliegen, mit uns zu sein. Er heißt Gott mit uns, Immanuel. Sind wir im Gehorsam? Ich bin damit schon am Ende. Und ich will euch genau diese Frage stellen. Gott ist mit uns. Gott ist Immanuel. Gott führt uns. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. Er will uns führen. Er hat Gutes für uns vor. Und wir verstehen seinen Zeitplan manchmal nicht. Wir haben plausible Gründe, menschliche Sachen. Aber es ist nichts im Vergleich zu seiner Größe. Und wir tun gut daran, zu bleiben, solange er bleibt, und zu gehen, wenn er geht, und dann aufzubrechen. Sind wir ihm gehorsam? Ich will noch beten. Und du darfst gerne in deinem Herzen mitbeten, wenn du das so meinst. Und wenn du das für dich annehmen willst. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns führen und leiten willst. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Und Heiliger Geist, dass du uns zu uns sprichst, dass wir deine Stimme hören können. Und ich brauche das mehr. Ich brauche das mehr, deine Stimme zu hören. Und es tut mir leid, dass ich nicht immer drauf reagiert habe. Ich bin manchmal nicht aufgebrochen, wenn dein Wort gesagt hat, geh. Und ich bin manchmal nicht so lange geblieben, wie du geblieben bist. Jesus, vergib mir, wo ich Unrecht getan habe, wo ich zu schnell war oder wo ich zu langsam war. Und Jesus, ich stehe heute hier und sage, ich will in deiner Geschwindigkeit unterwegs sein. Aufbrechen, wenn du aufbrichst, und bleiben, wenn du bleibst. Ich will dir gehorsam sein. Jesus, und wenn es was gibt, wo ich nicht gehorsam war, wo ich das vielleicht sogar vergessen habe oder verdrängt habe, dann darfst du mir das heute wieder neu vor Augen führen. Was willst du von mir? Wo soll ich noch bleiben? Wo soll ich aufbrechen? Ich will deine Stimme hören und ich will danach handeln. Ich will gehorsam sein. Gott, und im Angesicht deiner Herrlichkeit, im Angesicht deiner Gegenwart, ist all das, was ich in Gründen habe, dir ungehorsam zu sein, nichts. Gott, meine Meinung ist so viel kleiner als das, was dir auf dem Herzen liegt. Du bist heilig. Du bist heilig. Und ich will dir folgen. Wo auch immerhin du führst. In deinem Zeitplan. Langsam oder schnell. Ich bin bereit.